SWR Kultur. Gast vor 8.
Ronny Blaschke ist heute unser Gast vor 8. Er ist seit vielen Jahren Sportjournalist, aber er berichtet nicht nur vom Spielfeldrand. Ihn interessieren die Hintergründe des Profisports. Er hat über schwule Profifußballer geschrieben, über Rassismus und rechte Vereinnahmung. Zweimal ist er von der Deutschen Akademie für Fußballkultur ausgezeichnet worden für das beste Fußballbuch des Jahres. Das zweite Mal ist erst ein paar Tage her, nämlich für das Buch Spielfeld der Herrenmenschen, Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Guten Abend, Ronny Blaschke.
Guten Abend, hallo.
Herr Blaschke, wie sind Sie denn auf die Idee für dieses Buch gekommen? Gab es da so einen Moment, wo Sie gedacht haben, genau darüber muss ich schreiben?
Ja, also das Thema Rassismus im Fußball, damit beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren. Und mich hat immer so gestört, dass wir uns von einem vermeintlichen Einzelfall zum nächsten hangeln. Also immer wieder Empörung, immer wieder Skandale, aber zu wenig nach den Strukturen, nach den Hintergründen schauen. Da ist man in der Kultur, in der Politik ein bisschen weiter. Da hat man nämlich schon über den Kolonialismus intensiver diskutiert und gestritten. Aber im Fußball ist das immer etwas mit Rückstand verbunden. Und ich habe mich gefragt, Fußball, Kolonialismus, kann man da Verbindungen knüpfen? Und ja, da gibt es einiges. Und dann habe ich mich 2020 intensiv belesen, bin dann auch in 9 Länder gereist, auf 5 Kontinenten und habe da sehr viel erfahren über den strukturellen, eher versteckten Rassismus.
Ja, also den Rückstand aufholen, das ist auch eine schöne Sportmetapher. Das machen Sie jetzt mit Ihrem Buch. Sie haben es gerade schon gesagt, in Ihrem Buch geht es ja nicht nur um Deutschland und deutschen Kolonialismus und dessen Erbe im Fußball. Es geht zum Beispiel auch um den Freiheitskampf algerischer Fußballer, also als zu der Zeit, als Algerien eine Kolonie Frankreichs war. Was war denn für Sie selbst bei Ihren Recherchen in all diesen Ländern und in den verschiedenen Kontinenten am überraschendsten?
Jede Reise war interessant und ich mag natürlich den Effekt, dass die Klischees, die wir uns anlesen und anerziehen, wenn man die auf den Reisen bricht, weil deswegen muss man wirklich dort vor Ort sein. Und die Frage, die wir uns so selten stellen, wir wissen, die meisten oder viele, der Fußball wurde in England erfunden, im Mutterland des Fußballs. Aber wie konnte der Fußball überhaupt eine globale Sportart werden? Also im 19. Jahrhundert gab es kein TikTok, gab es kein Instagram. Die Leute haben den Fußball verbreitet. Und wer war das? Das waren natürlich Kolonialherren, Soldaten, Missionare, Lehrer. Sie haben Frankreich angesprochen, in Algerien. Aber ich habe in Indien mir mal angeschaut, wie die Briten das gemacht haben. Die haben in ihrer Freizeit dort Fußball gespielt. Und das Interessante, das Traurige, dass die sogenannten Untertanen, die Inder selbst, die durften auf ihrem eigenen Territorium jahrzehntelang keine eigenen Vereine, Mannschaften gegründet. Also im Ursprung des Fußballs vor ungefähr 150 Jahren liegt schon etwas Gewaltvolles. Und das wollte ich auch mal in unser Gedächtnis etwas rücken.
Also das, was ich jetzt raushöre an dem Beispiel Indien, ist ja auch, dass die eben nicht Fußball spielen durften in diesen Ländern. Aber irgendwann haben sie es ja gelernt und das hatte ja auch noch eine Funktion für die Kolonialherren, auch in anderen Ländern vielleicht. Wie wurde der Sport denn von den Kolonialherren auch eingesetzt?
Ja, also am Anfang als Disziplinierungsinstrument, damit konnte man die europäischen Werte, die Gentleman-Werte verbreiten. Man konnte so auch unterscheiden, hier, du bist ein Söldner, du bist ein lokaler Fürst, du darfst mitspielen, darfst in der sozialen Hierarchie aufsteigen. Und in Indien zum Beispiel, der Freiheitskämpfer Gandhi, der wollte das nicht. Der wollte nicht, dass man britische Sportarten kopiert. Interessant ist aber auch, dass der Fußball sich überall durchgesetzt hat. Er wurde auch in den ehemaligen Kolonien von einem kolonialen Sport zu einem antikolonialen Sport. Mhm. Und da sind wir bei Algerien, Sie haben das angesprochen, wo die algerischen Fußballer durch die Welt gereist sind und mithilfe des Spiels für die Unabhängigkeit geworben haben. Und das war in ganz vielen ehemaligen Kolonien so, dass über den Fußball sich Menschen vernetzt haben, über Protest gesprochen haben, in der Emotionalität sich eben für diesen Befreiungskampf stark gemacht haben. Und das könnte sogar die FIFA in ihrem Museum in Zürich gut vermarkten. Der Fußball als antikolonialer Sport. Wundert mich ein bisschen, warum sie da auch noch nicht gekommen sind.
Verkehrt es sich schon wieder. Der schöne Freiheitskampf wird ausgenutzt. Jetzt haben Sie so ein bisschen die Vergangenheit geschildert. Schauen wir mal in die Gegenwart. Das machen Sie in Ihrem Buch ja auch. Sie schildern zum Beispiel, dass Latinos in den USA kaum eine Chance auf eine Profikarriere haben, wenn sie nicht ausreichende finanzielle Mittel haben. Was steckt denn dahinter? Und ist das ein Phänomen, das auf die USA beschränkt ist?
Das fand ich interessant, weil die USA übrigens der künftige WM-Gastgeber 2026 mit Mexiko und Kanada. Das ist die einzige westliche Industrienation, in der Fußball nicht der beliebteste Sport ist. Und es gibt einen anderen Unterschied, dass Fußball in den USA so noch als weiße Mittelschichtssportart gilt. Ich wollte mir das mal anschauen, war in Los Angeles, wo ja mehr als 50% der Menschen Latinos sind, die in den Fankurven sehr präsent sind. Also wenn man in L.A. Im Stadion steht, dann hört man das Spanische, man hört Viva Los Angeles zum Beispiel. Aber als Trainer, als Präsidenten, als Führungskräfte sind kaum Latinos in den Clubs. Und auch im Nachwuchsfußball, da kostet das relativ viel Geld, dort Fußball zu spielen und damit sich für eine Profikarriere zu empfehlen. Ich bin mal gespannt, ob das vor der WM ein Thema wird, weil dort ist Fußball noch eine relativ weiße Sportart.
Dann kommen wir noch mal auf Deutschland. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Also ohne Menschen mit so dem sogenannten Migrationshintergrund, da könnten wir die Bundesliga und die Nationalmannschaft doch schon seit einigen Jahren vergessen, oder?
Ja, auch das Nationalteam, das ist ja inzwischen divers, hat schon etliche schwarze Spieler, hat auch den türkischstämmigen Mesut Özil als Weltmeister gesehen. Und das ist auch hinreichend erzählt, aber ich schaue zum Beispiel auch darauf, wie es in den Führungsgremien aussieht, auch in den Sportmedien. Also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, sind es meist weiße Männer, die über sozusagen eine bunte Fußballlandschaft sprechen. Und da sind wir dann bei dem versteckten Rassismus, dass viele Menschen immer noch glauben, weiße, schwarze Fußballer haben unterschiedliche Veranlagungen. Schwarze Fußballer werden oft für ihren Körper, ihre Kraft, für ihre Athletik gefeiert, weiße Fußballer eher für Charakterstärke, Spielintelligenz. Also da ist dieses alte Bild, was sich seit dem Kolonialismus hält, diese alte Hierarchie, für die es keinen Beleg gibt, aber auch im Fußball so indirekt auch da das Ganze fortbesteht.
René Blaschke, wir sprechen gleich weiter, auch darüber, wie Sie eigentlich Sportjournalist und Autor geworden sind. Jetzt erstmal Musik.
Black is the color of my true love's hair. His lips are like some rosy fair. The sweetest face and the neatest hands. I love the ground whereon he stands.
Unser Gast vor acht ist heute der Sportjournalist Ronny Blaschke. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Spielfeld der Herrenmenschen, Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Von der Deutschen Akademie für Fußballkultur ist das Buch als bestes Fußballbuch des Jahres ausgezeichnet worden. Herr Blaschke, Fußball und Kultur, wie gut passen diese Begriffe eigentlich für Sie zusammen? Ist das ein Gegensatzpaar oder ist das wie geschaffen füreinander?
Es ist für viele leider immer noch ein Widerspruch, für mich aber nicht, weil der Fußball als kulturelles Medium eine Chance bietet, nämlich Menschen für politische, soziale Themen zu interessieren, die das gar nicht erwarten und vielleicht gar nicht damit aufgewachsen sind. Also ich habe immer wieder Vorträge, Lesungen, Workshops in Fanprojekten, in Schulen, neulich sogar in einem Betrieb für Auszubildende, die keinen Bock auf politische Bildung haben oder auf so einen frontalen Geschichtsunterricht, aber die über das Medium Fußball, über ihr Hobby, über ihre Leidenschaft denken, wow, das könnte interessant sein, und dann lernen sie doch was über Rassismus, über Homophobie, über Geopolitik. Und ich glaube, wir könnten den Fußball noch mehr strapazieren für solche politischen Bildungsaufgaben.
Sie haben ja gerade über Begeisterung gesprochen. Wie ist denn bei Ihnen? Also die Tatsache, dass Sie Fußballjournalist, Reporter sind, war das auch ein Kindheitstraum von Ihnen? Also ich weiß noch, wie begeistert ich als Kind vor dem Fernseher saß und diese Stimmung bei den ganz großen Spielen aufgesaugt habe und wie die Reporter das dann so rüberbrachten und man mitfieberte.
Da war ich klassisch wie Sie. Also ich wollte schon als Teenager Fußballreporter werden, weil ich damals in einem kleinen Dorf bei Rostock meinem Lieblingsverein nahe sein wollte, dem FC Hansa Rostock, wollte kostenfrei ein Stadion und als Fußballreporter meinen Spielern nahe sein. Politik war nicht so ein großes...
Kamen Sie umsonst rein?
Es hat geklappt. Ich durfte sogar relativ früh auch zu einem WM-Finale oder zu Olympischen Spielen und hatte mir meinen Traum erfüllt, weil Politik auch in meiner Familie nicht so eine große Rolle gespielt hat, habe ich das auch über den Fußball so ein bisschen mir erschlossen. Also 90er Jahre, Mecklenburg, Rassismus, Rechtsextremismus, das war vor allem sichtbar damals im Stadion. Ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, aber dann Schritt für Schritt mir dann doch irgendwie erschlossen. Und das war dann eine jahrelange Entwicklung, dass ich mir im Stadion, um das Stadion herum, so nach und nach die Themen gesucht habe, die ich interessant finde, und eigentlich alles, ob Geopolitik, ob die Instrumentalisierung von Putin, ob Chinas Machtstreben, alles kann man ja irgendwie im Sport darstellen, und das habe ich bis heute, 20 Jahre später, mir immer noch vorgenommen, und das ist ein wirklich großes Privileg, das über den Fußball zu lernen und dann aber auch weiterzugeben.
Also jetzt sind wir wieder bei den schweren Themen angelangt, da sprechen wir auch gleich drüber. Nochmal ganz kurz zurückgespult, wie wird man denn eigentlich Fußballreporter? Also so vom Kreisligaspiel bis zum Nationalmannschaftsspiel, ist das ein mühsamer Weg mit viel Ellenbogeneinsatz und man muss auch noch lernen, Tor ganz leidenschaftlich zu rufen. Wie funktioniert das?
Ja, ich war damals ein Schreiber, ich war selbst Torwart beim PSV Ribnitz-Damgarten und habe dann mit 17 sogar ein Landesligaspiel für die Männer gemacht. Habe dann aber gesehen, ich will eigentlich lieber Reporter werden, habe dann für die lokale Ostsee-Zeitung in meiner Stadt die Sportseiten gefüllt, am Anfang noch ohne Fahrerlaubnis. Meine Mutter musste mich also immer zum Landesliga- und zum Verbandsligaspiel fahren. Und dann einige Jahre später bei Hansa Rostock, dann bin ich mit dem FC Hansa als Reporter durch die Bundesliga gefahren. Und das ging von Jahr zu Jahr, viele Praktika. Dann kam man eine EM, eine WM. Und das war eine jahrelange Entwicklung, die ich damals nicht absehen konnte, die ich erst auch so später vielleicht nochmal so nachzeichnen kann. Das ist ja im Journalismus, vielleicht wissen Sie das auch, da kommt man über Praktika, über Netzwerke hinein. Da bringt es vielleicht auch gar nicht, Journalismus zu studieren, aber über die Leidenschaft des Sports. Und das ist der Unterschied zur politischen Berichterstattung, zur wirtschaftlichen Berichterstattung. Die Leute kommen mit einer Leidenschaft für ihr Sujet in den Journalismus. Nicht, weil sie da was aufdecken, weil sie was bekritteln wollen, sondern sie wollen ihrem Thema nahe sein. Und das ist bei den meisten leider immer noch so. Deswegen sind sie nicht so kritisch im Sport. Ja, also da gibt es ja nicht ganz so viele Leute, die kritisch darauf blicken.
Ja, es ist natürlich toll, wenn Sie erstens die Leidenschaft reinbringen und dann auch noch die Kritik. Das sind bei Ihnen diese politischen, gesellschaftlichen, auch historischen Analysen, die Sie reinbringen, zum Beispiel über schwule Profifußballer, deren Stellung, über Rassismus, rechte Vereinnahmung. Da könnte man ja erstmal sagen, Sie sind da ein bisschen so ein Spielverderber. Ecken Sie damit auch manchmal an?
Ich möchte eigentlich kein Spielverderber sein. Ich möchte eigentlich nicht nur destruktiv und negativ sein. Und manchmal, wenn ich so Vorträge halte, dann merke ich so nach zwei Dritteln, vielleicht war ich jetzt doch schon wieder so kritisch. Also diese Bewegung des konstruktiven Journalismus, die gefällt mir eigentlich. Und das kann man im Sport auch gut machen. Deswegen bemühe ich mich eigentlich bei meinen Interviewpartner und Partnerinnen immer auch, Leute zu interviewen, die nicht nur kritisieren, sondern auch selbst Lösungen, Projekte oder Ideen haben. Und das ist im Sport ja eigentlich auch so. Und darum bemühe ich mich, das klappt vielleicht nicht immer, aber wir haben ja auch, werden ja auch oft kritisiert als Journalistinnen und Journalisten. Deswegen finde ich, es ist wichtig, da Lösungen aufzuzeigen. Und der Sport im Fußball, gibt es ganz viele Projekte, ehrenamtliche Ausstellungen, Menschen, die den Fußball nutzen, um sich fürs Gemeinwesen einzusetzen. Und das sehe ich zumindest als meine Verpflichtung, denen auch eine Öffentlichkeit zu geben.
Wenn Sie sagen, dass Sie über konstruktiven Journalismus kommen und so ein positives Bild vom Fußball auch haben, was ist denn Ihre Vision von so einer Art von Fußball, die richtig Sinn macht in unserer Gesellschaft?
Ja, der Fußball ist so groß, mächtig und einflussreich geworden, dass man, glaube ich, das nicht mehr verändern kann. Ich weiß ja auch, dass ich mit Büchern oder mit Artikeln niemals die gleiche Zahl von Menschen erreiche, wie zum Beispiel die Profis selbst über ihre sozialen Medien oder wie die Vereine über ihre sozialen Medien. Soll ich deswegen jetzt aufgeben? Nein. Es gibt immer noch eine Minderheit, die sich für eine kritische, differenzierte, ausgewogene Berichterstattung interessiert. Und das ist mein Anspruch. Und ich würde auch nicht sagen, der Fußball ist nur FIFA, ist nur Vereine. Es gibt gerade in Deutschland Menschen, die können Mitglieder ihrer Clubs werden, die können Fangruppen gründen und dadurch ja auch eine kleine kritische Opposition bilden. Also wir sind noch nicht da wie im Nahen Osten oder wie in Katar oder wie in England, wo wenige viel entscheiden. Ich glaube, in Deutschland kann man sich ganz gut beteiligen. Und das ist auch so ein Baustein, deren Stimmen auch ein bisschen Gehör zu verschaffen.
Was war denn so der letzte Moment im Fußball, wo Sie dachten, ich weiß nicht, ein Spiel, eine Szene oder vielleicht auch eine Szene im Hintergrund, wo Sie dachten, das ist der Fußball für mich?
Ja, das werde ich oft gefragt, vor allem in Schulen zum Beispiel. Haben Sie schon mal Ronaldo getroffen oder Messi? Dann sage ich ja, fand ich aber gar nicht so spannend. Ich war im Frühling, war ich zum Beispiel in Hongkong, wo, wissen Sie, dass China dort auch den Vorhang langsam senkt. Und ich war in einem kleinen Stadion in Hongkong, wo junge Fans nicht mehr öffentlich protestieren dürfen, aber zwischen den Zeilen im Stadion doch mal die gegnerischen Spieler ausbuhen, die zufällig aus China kommen. Und das finde ich spannend. Also in der Anonymität, in dieser aufgeladenen Atmosphäre des Fußballs, da versteckt oder eben offen auch politische Signale zu setzen, da geht mir das Herz auf und das möchte ich verstehen und eben auch anbringen. Da müssen jetzt gar keine Ronaldos dazwischen rumlaufen, sondern wenn das relevant ist, dann ist das für mich umso wichtiger.
Ronny Blaschke, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.